Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist auf KTV. Heute am Tag 2 des Konklaves hier in Rom. Nochmal für den Hintergrund. Ich sitze hier im Mutterhaus der Salvatorianer in der Bibliothek in der Via della Conciliazione 51 hier in Rom. Gleich in der Nähe vom Petersplatz. Hier vom Dach aus sieht man herrlich auf den Petersdom und den Kamin, wo alle weißen Rauch erwarten. Pater Karl, bevor wir einsteigen, hinter mir ist ja ein Bild vom seligen Franziskus Maria vom Kreuz Jordan. Und hochinteressant, im Jahr 1903 hat er sein silbernes Priesterjubiläum gefeiert. Und einen Tag zuvor starb Papst Leo XIII. Und dann hat er in sein Tagebuch geschrieben, das Konklave hat gestartet, wir erwarten den neuen Papst, den du, o Herr, erwählt hast. Und wenige Tage später dann wird dann Kardinal Sarto zum Papst gewählt, Pius X. Das hat mir alles erzählt, Pater Braukle, der ist hier im Haus der Generalarchivar der Salvatorianer. Ich habe ihn gefragt, kannst du mir nicht mal irgendwas sagen, was in eine Stunde Seelsorge bringen kann, was mit der Papstwahl und eurem Gründer zu tun hat? Also, er hatte schon diese Haltung, die wir ja auch bei KTV haben oder überhaupt, dass wir einen Papst erwarten, den du, o Herr, erwählt hast.
Ich glaube, das hört man auch in allen Interviews, sogar weltliche Medien bringen das, dass die Kirche hier keine weltliche Wahl durchführt, also nicht wie ein Wahlkampf zwischen Kandidaten, sondern dass es darum geht, den Willen Gottes zu erkennen, welchen der Kardinäle oder darüber hinaus wäre auch möglich, jeder katholische Mann ab 35 Jahren könnte gewählt werden, theoretisch, was aber eigentlich nur theoretisch eben ist, aber wer da erwählt ist, damit er dann Nachfolger des heiligen Petrus wird. Also diese übernatürliche Haltung, ich glaube, die ist bei uns Katholiken inzwischen gut angekommen. Ich höre nichts Gegenteiliges. Es ist ja manchmal, dass man kirchenpolitische Kommentatoren in den säkularen weltlichen Medien hat, die das Ganze wieder ein bisschen zusammenhauen und diese Partei und diese oder dieser Kontinent und so weiter, wie bei einem Fußballspiel, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um eine Sensibilität, eine geistige Sensibilität der Kardinäle. Die können ja auch übereinander nicht alles wissen. Also man kann ja da nicht so eine Punkteliste machen und der so und irgendwann der ist charmant und der ist ein bisschen verschlossen und der ist eben jetzt theologisch gebildet. Das kann man ja nicht machen. Da gehört eine gewisse Intuition dazu, die Kardinäle leiten muss. Und Zeit werden sie viel haben, das hat man gestern ja auch gesehen, bei dieser langen Vereidigung, weil es halt 133 sind und das dauert alles. Und Kardinal Bergoglio hat ja gesagt, bei der letzten Wahl, wo er dann gewählt worden ist, da war so viel Zeit, dass er sehr viele Rosenkränze gebetet hat, immer bei den Wahlgängen, weil das ja feierlich und unter Gebeten erfolgt, dass man Christus, dem Erlöser, jetzt eben verspricht, den zu wählen, den man vor seinem Gewissen als den nächsten Nachfolger des heiligen Petrus erkannt hat.
Das war ja gestern ein Spektakel hier in Rom. Also ich bin ja direkt an der Via della Conciliazione, direkt am Petersplatz. Überall stehen hier riesen Bildschirme. Ja. Man hat überall gesehen, auf riesigen Bildschirmen, wie die Kardinäle einer nach dem anderen hingegangen sind, ihren Eid abgelegt haben, wie die Leute das ganz aufmerksam verfolgt haben. Zum Teil haben sie gejubelt, wenn so ein Kardinal kam, so in kleinen Gruppen, weil da hinten war das so. Und das war richtig schön. Die haben Leute mir gesagt, die Bildschirme stehen eigentlich für die, oder waren geplant für die Heiligsprechung von Carlo Acutis. Und die stehen jetzt Gott sei Dank da und man kann sie jetzt ganz gut bauen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. In jedem Fall haben wir gestern ab dem Extra Omnes 3 Stunden gewartet, bis schwarzer Rauch kam. Pater Karl, gestern hatte ich ein schwarzes Hemd, heute ein weißes Hemd. Ich erwarte irgendwann bald weißen Rauch.
Ja, also ich weiß nicht ganz. Ich habe gestern es sehr lustig gefunden, ich habe mir es ein bisschen angeschaut und ich hatte dann das Gefühl, dass die Kardinäle hier eben diese lange Zeit, die die brauchen, um davor zu gehen und so weiter, nicht? Also man hat auch, also was ich wahrgenommen habe, eine Anspannung wahrgenommen bei den Kardinälen, aber wenn es dann halt sitzt und eine Stunde wartest, bis der Nächste seinen Eid gesprochen hat und so weiter, dann lockert sich das gleich, diese Spannung, glaube ich, auch auf. Also ich wünsche eigentlich ein bisschen ein längeres Konklave, damit man sich ein bisschen Zeit jetzt eben nimmt. Ich glaube, persönlich nicht, dass wir heute noch weißen Rauch haben werden, aber nichts gewiss weiß man nicht, sagt man auf Wienerisch, also man weiß nichts Gewisses. Also wir werden es einfach sehen. Es ist jedenfalls ganz wichtig, habe ich immer gesagt, dass wir beten. Und den Medientrara habe ich vorgestern, wie ich bei dir in Rom war, ja auch schon mitgenommen. Und jetzt ist natürlich der Hyper-Hyper-Hype. Ja. Es war damals schon so, also wenn der Kardinal gegangen ist, also jeder braucht ein Interview, 4000 Journalisten, Kameraleute, alle brauchen Bildmaterial. Und das Lustigste habe ich da gefunden, dass das jetzt einer Vogelbeobachtungsschau geworden ist, weil da oben sich eine Möwe und eine Taube und dann noch eine Möwe hingesetzt hat, neben diesem lausigen Schornstein. Die ganze Welt wurden Dachziegel mit einem Schornstein und mit einer Möwe übertragen. Also ich habe das in gewisser Weise ein bisschen skurril gefunden. Aber es ist halt diese Besonderheit eben einer Papstwahl und dann der weiße Rauch, wenn der kommt, da werden wir sicher alle sehr euphorisiert sein, sehr gespannt sein. Und eben wir beten, summa summarum, ceterum censeo, sage ich, wir müssen beten, dass die Kardinäle den richtigen, guten Papst für die Zukunft beten.
Die Papstwahl läuft, was heute im zweiten Tag geplant ist, was man weiß, dass es bis zu 4 Wahlgänge gibt. Kardinal Bergoglio, bevor er zum Papst gewählt wurde, war der teilgenommen, natürlich am Konklave. Ja. Und er beschreibt die Wahlgänge so, das ist ja das, was heute passiert. Die Auszählung ist eigentlich ziemlich langweilig. Ja. Also ein Kardinal nach dem anderen geht vor, legt dann seinen Schwur ab oder sein Versprechen, ja, gibt die Stimme ab und dann wird es ausgezählt, die Namen werden vorgelesen. Und Bergoglio, die Auszählung ist eigentlich ziemlich langweilig.
Genau.
Sie klingt fast wie ein gregorianischer Choral, nur weniger harmonisch. Dann hörte ich Bergoglio, 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 Kardinal Claudio Jums, seines Zeit Brasilianer und emeritierter Kardinalpräfekt der Kongregation für den Klerus, saß zu meiner Linken und bemerkte, keine Sorge, so macht es nun mal der Heilige Geist.
Ja,
nochmal eine Erklärung, es ist ein geistliches Ereignis.
Aber ich muss noch ein bisschen widersprechen dem Adjektiv langweilig, weil gregorianischer Choral, wir singen den ja in Heiligkreuz, der ist natürlich einstimmig, ja, aber langweilig ist er nicht. Also er ist natürlich monoton, ja, haben und so weiter und so fort. Und was der Papst da sagen wollte, was Franziskus hier in seinen Memoiren sagen wollte, ist, dass das natürlich wie eine Litanei klingt, ja, also wo sich immer das wiederholt. Nicht? Also das wird jetzt auch sein, ne? Dass ich weiß nicht, Pizza Balla, Tagle, Tagle, Pizza Balla, ja, wer ist der andere, Zuppi und so weiter. Also sind ja lustige Namen, Entschuldigung. Also wenn der Papst wird, möge er mir es verzeihen, aber ich finde Zuppi besonders lustig. Und Pizza Balla natürlich sind auch sehr originelle Namen. Und natürlich, also es ist dann langweilig. Ich habe solche Wahlprozesse mitgemacht, also in meinem Kloster in Heiligenkreuz. Wir haben immer relativ schnell gewählt. Das war an einem Vormittag geschehen mit einer Vorwahl eben am Abend vorher. Und dann kommt eben immer wieder dieser Name, ja, und so weiter. Und dann am Schluss zählt man mit. Du hast mir gestern erst gesagt in der Stunde der Seelsorge, dass die tatsächlich auch Zettel haben können, wo sie mitschreiben können, die dann auch mit verbrannt werden, weil ja keine Notizen gemacht werden dürfen, aufbewahrt werden dürfen. Und das ist sicher eine, unter Anführungszeichen, langweilige Sache, die, wie Kardinal Bergoglio, wie Papst Franziskus geschrieben hat, der dann fürs Gebet genützt hat. Also ich sage mal, ich denke mal, da werden sich schon 5, 6 Rosenkränze pro Tag ausgehen bei den Kardinälen während der Auszählungen. Und das ist auch gut so. Und wir unterstützen sie auch mit dem Gebet.
Also genau genommen schreibt Papst Franziskus in seiner Autobiografie so, bei der Auszählung liest einer der Wahlhelfer die Namen mit lauter Stimme vor. Um die Stimmverteilung besser nachvollziehen zu können, bekommt man ein Blatt Papier mit den Namen aller Kardinäle, um darauf die jeweilige Anzahl der Stimmen zu notieren. Dieses Blatt wird später abgegeben, ob es nun weiß bleibt oder beschriftet. Es wird auf jeden Fall verbrannt, also nicht nur die Stimmzettel, sondern diese Blätter, auf dem die Kardinäle Notizen machen. Diese Blätter und Stimmzettel liefern den Brennstoff für die berühmte Rauchfahne. Gestern wurde ja schon gemunkelt, weil es so lange gedauert hat, dass der Ofen kaputt ist. Aber ich habe dieses Blatt nie ausgefüllt, auch nicht beim letzten Konklave. Ich betete ganz ruhig den Rosenkranz.
Genau. So, ja. Also, genau. Also, ja, das bleibt jedem sicher überlassen. Ja, gestern haben wir die Journalisten ja dann leid getan, nicht? Also, was tust du in dieser Zeit? Man hat den weißen Rauch 2 Stunden vorerwartet oder den schwarzen Rauch, war klar, das beim ersten Mal nicht, also das wäre schon ein Wunder gewesen. Aber was tust du, das auszufüllen, bis dann endlich das bisschen schwarzer Rauch da rausgekommen ist, wo es schon finster war. Also die haben mir eigentlich leid getan, weil du musst es füllen und dann musst immer wieder was bringen, dann musst du was sagen. Und dann wird Kirchen politisiert und dann noch die Afrikaner oder die Asiaten oder die Italiener und so weiter und so fort. Also eigentlich ist das nur Zeitfüllung gewesen. Und es ist schon interessant eben, aber auch jetzt auch in gewisser Weise positiv, welche Aufmerksamkeit hier, also die katholische Kirche von der ganzen Welt auf sich zieht. Ich bei dir war in Rom, also man hat ja das gesehen, sehr, sehr viele Journalisten aus dem angloamerikanischen Raum, aus dem spanischen Raum. Spanisch hat man sehr stark gehört. Südamerika ist ja auch der stärkste katholische Kontinent, den es gibt, aber auch Asiaten, natürlich die Europäer dort. Also von den Journalisten her hat man auch Weltkirche oder Welt, globale Welt eben jetzt hier gesehen. Und es wird ja auch der Papst einer globalen, des ältesten Global Player. Wir sind immer eine universale Kirche gewesen, ohne nationale Trennungen, ohne rassische Unterschiede oder irgendetwas. Nicht, also es wird eben der Papst für diese Weltkirche, für diesen Global Player katholische Kirche gewählt.
Was passiert jetzt im Konklave, wenn ein Papst gewählt wird? Dazu blicken wir in die Autobiografie von Papst Franziskus. Es ist sehr hilfreich, wenn man das liest und dann so ungefähr ein bisschen eine Ahnung bekommt, was jetzt im Konklave passiert.
Ja.
Also Papst Franziskus schreibt im Nachhinein, als mein Name das 77. Mal fiel, erhob sich Applaus, also die freuen sich auch im Konklave, obwohl die Verlesung der Namen noch weiterging. Noch in diesem Augenblick, während die Kardinäle applaudierten und die Auszählung weiterging, erhob sich Kardinal Jums, Moment, lasst uns richtig umblättern, umarmte mich. Vergiss die Arme nicht, sagte er. Dieser Satz traf mich ins Mark. Ich spürte ihn bis ins Innerste. In diesem Moment kam mir der Name Franziskus in den Sinn.
Also auch sehr interessant, also weil das war die totale Überraschung. Erstens ein Jesuit. Und ich habe gelesen, dass die Jesuiten ja selber, wie sie das gehört haben, dass einer der ihren gewählt worden ist, also das gar nicht einordnen konnten, auch die Namenswahl von Franziskus. Weil es gibt auch mehrere Jesuitenheilige, zum Beispiel der heilige Franz Xaver oder es gibt andere auch Jesuitenheilige, die Franz heißen, aber dass er eben jetzt den Gründer eines anderen Ordens, der eine ganz andere Ausrichtung hat, also die Jesuiten mit ihrer Intellektualität, mit ihrer Spiritualität, sehr stark jesuanisch, mit ihrer Individualität und Originalität auch, und der heilige Franziskus, nicht der 300 Jahre vorher ist in Italien, und der eine Bewegung für die Armen gründet, eine religiöse Bewegung, die man dann eben nach ihm benannt hat, den Franziskus, den Franziskan. Auch interessant eben, dass Franziskus ja eine französische Mutter hatte und hier diese französische Charismatik da auch eingeflossen ist in ihn als Person, obwohl er in Assisi in Italien zu Hause war. Bei Ignatius wieder diese baskische Spiritualität eines Soldaten, der eine sehr dramatische Bekehrung und geistige Höhen und Tiefen erleben musste, die auch im Exerzitienbuch dann als geistliche Lehre weitergegeben hat. Also wie hier sowas zusammengekommen ist, ein Jesuit, der gewählt wird mit seiner geistigen jesuitischen Prägung, der einen Namen wählt, des Poverello, also dessen, der eine Kutte getragen hat und wirklich arm sein wollte für die Armen. Und Papst Franziskus hat ja dann auch in seinem Pontifikat diesen Mix versucht, eben jetzt Hierarch zu sein. Das muss er sein, er ist Petrus Nachfolger, und zugleich der Kirche auch zu zeigen, ihr müsst an die Ränder, ihr müsst zu den Ärmsten, zu den Ausgegrenzten, ihr müsst an den Rand gehen.
Gestern Vormittag um 10 Uhr wurde ja die Heilige Messe im Petersdom gefeiert für die Wahl des Papstes. Hauptzelebrant und Prediger war Kardinal Reh, und im Konklave 2013 kam dieser Kardinal Reh dann auf Bergoglio zu, und das läuft dann so. Wir reden jetzt drüber, was passiert im Konklave, wenn ein Papst gewählt wird. Wir lesen wieder in der Autobiografie von Papst Franziskus: Kardinal Reh kam auf mich zu und stellte mir die schicksalhafte Frage, ob ich die Wahl zum höchsten Pontifex annehme. Accepto, antwortete ich auf Lateinisch. Dann legte ich ruhig mein Gewand ab. Und wie willst du genannt werden? Fragte der Kardinal. Vocabor Franziskus. Ich werde mich Franziskus nennen. Wieder gab es Applaus.
Ja, das ist sehr spannend. Also, damit man das einordnet, jetzt ein bisschen theologisch, Papst sein oder Kardinal sein bedeutet keinen Weihegrad, keine Weihestufe. Wir haben das Sakrament des Ordo, wir nennen das gemeinhin Priesterweihe, das hat aber drei Stufen, Diakon, Priester und Bischof, ist ein Sakrament eben in drei Stufen. Und Bischof, Papst wird man dadurch, dass man zum Bischof von Rom gewählt wird. Das heißt, es erfolgt keine Weihe, es erfolgt eine Rangerhöhung. Eben, es ist der höchste Rang, wenn man das so nennen möchte, wenn man jetzt in Schichten und hierarchisch denkt, weil eben der Inhaber dieses Amt, dieses Bischof von Rom, automatisch eine Aufgabe für die globale, universale Weltkirche hat. Er ist der Nachfolger des heiligen Petrus, zu dem Jesus gesagt hat: Weide meine Schafe, stärke meine Brüder, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche baue. Und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Also damit tritt man als Bischof in eine Aufgabe. Und ab dem Augenblick, wo der Gewählte sagt, accepto, wo er freiwillig seine Zustimmung gibt, ist der Papst mit allen Mächten, mit allen Rechten und allen Pflichten. Das heißt auch, in dem Augenblick hat er bereits die Primazialgewalt, ob er dann umgekleidet wird, ob er dann weiß oder weiter rot bleibt oder ob er sich, könnte sich ja ein blaues Gewand erfinden oder irgendwas. Papst ist ganz frei. Wir haben hier Traditionen, die noch gar nicht so lang alt sind bei den Papstgewändern und die natürlich auch eine gewisse Originalität auch bezeugen. Der Papst hat zum Beispiel so ein Samtkapperl, nicht? Also also ganz lustige Gewandteile haben die Päpste im Laufe der Geschichte gehabt. Aber ab dem Augenblick, wo er die Wahl zum Bischof von Rom annimmt, ist er eben Papst mit allen Rechten und Pflichten.
Ja, und dann, wie geht es weiter, wenn ein Kardinal die Wahl angenommen hat und dann Papst ist mit allen Rechten und Pflichten, wie du gerade zu Recht gesagt hast? Papst Franziskus schreibt in seiner Autobiografie so: Ich begab mich dann in die Sakristei, die Raum der Tränen heißt, um mich einkleiden zu lassen. Am Finger trug ich meinen Kardinalsring, den ich abzog, aber ich hatte auch den Bischofsring mit, den ich mir dann ansteckte. Man wollte mir noch einen Ring geben, aber das lehnte ich ab. Man legte mir ein wunderschönes Kreuz aus Gold vor, aber ich lehnte wieder ab. Ich habe das silberne Kreuz der Bischofswahl und das trage ich seit 20 Jahren. Außerdem wollte ich auch beim Konsistorium von 2001 kein neues, 2001, das, okay, kein neues Gewand, da meines Vorgängers sehr gut passte. Da und dort ein paar kleine Änderungen. Rote Schuhe? Nein, ich muss ohnehin orthopädische Schuhe tragen. Ich habe leider leichte Plattfüße. Auch die Mozette aus Samt oder die Stole aus Leinen wollte ich nicht. Das war nichts für mich. 2 Tage später sagte man mir, dass ich weiße Rosen tragen sollte. Das hat mir ein Lächeln entlockt. Ich bin doch kein Eisverkäufer, habe ich geantwortet und bin bei den meinen geblieben. Also hier
Ja.
sind dann die neu gewählten Päpste frei, auf welche
Genau, ja.
Traditionen sie zurückgreifen oder eben
Ja.
nicht.
Also das sind dann eben de gustibus non est disputandum, also über Geschmack soll man nicht diskutieren. Also ich finde die Papstgewänder sehr schön und ich war nie so begeistert, dass das ein bisschen abgespeckt worden ist von Papst Franziskus, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil man eben bestimmte Attribute auch äußerlich jetzt eben braucht. Ja. Das innerlich-geistige ist eine Sache. Der Papst ist Papst, auch wenn er in Badehose ist. Ja. Der Papst ist Papst, auch wenn er in Pyjama ist. Der Papst ist Papst, auch wenn er schwarze Hosen oder blaue Hosen oder irgendwas jetzt eben trägt. Das ist ganz klar. Aber wir brauchen das. Also wir sind eben sinnlich gebunden. Gott hat uns nicht als Engel geschaffen. Kleider machen Leute ist eine psychologische Wahrheit, die ja überall gilt, wenn du ins Theater gehst, wenn du ins Museum gehst, ziehst dich entsprechend an. Ja, die kirchliche Liturgie lebt eben jetzt davon, die Sinnenhaftigkeit, weil die Sakramente eine unsichtbare Wirkung entfalten, aber eingekleidet jetzt eben in äußere Zeichen. Und deshalb haben diese Gewänder auch, die sind ja alle gesegnet, auch was Sakramentalisches, machen auch einen Wiedererkennungswert. Man könnte Big Mac auch an anders konzipierten Buden verkaufen, aber McDonald's tut gut daran, weltweit dasselbe Aussehen zu haben, dieselbe sogenannte Corporate Identity. Und ein Papst ist eigentlich nach meinem Empfinden auch gut beraten. Er kann seine Originalität ausspielen, das hat Papst Franziskus getan. Das sei ihm wirklich auch zugestanden, also das ist keine große Sache, aber eben jetzt meine Sehnsucht persönlich ist, ich hoffe das sehr, dass der neue Papst jetzt, also nicht versucht, Papst Franziskus, der hier ja auch seine sehr persönlichen Empfindungen wiedergegeben hat, seine Originalität eben auch erleben wollte. Ich hoffe, dass der nächste Papst wieder, wie soll ich sagen, also zum Common, zum Allgemeinen zurückkehrt. Auch, ich glaube, es gibt auch unter den Gläubigen, was ich so mitbekomme, mit denen ich rede, auch diese Sehnsucht wieder, dass der Papst sich so anzieht, wie die Päpste sich angezogen haben, immer und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist nicht substanziell von der Sache her, aber von der Wahrnehmung her macht schon was. Zum Beispiel bei Missio, wir haben hier ja das gebrandet. Unser Problem ist, wenn niemand Missio kennt, bekommen wir keine Spenden. Wenn niemand weiß, was er tut, bekommen wir keine Spenden. Deshalb muss überall eben jetzt das Logo oben sein. Deshalb habe ich das auch hinter mir, weil ich sitze hier nicht als Privatmann. Ich bin Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Von dem Erfolg, den wir als Missio haben, hängen Menschenleben ab, ob Schulen gebaut werden, ob die Kinder im Elend sterben im Südsudan oder sonst etwas. Und deshalb brauche ich das einfach, ja, diese Äußerlichkeit des Logos, des Auftretens und so weiter, diese sinnliche Wahrnehmbarkeit als päpstliche Missionswerke, damit wir helfen können. Es ist kein Selbstzweck, nicht um anzugeben, also ich bin Nationaldirektor von Missio oder irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Instrument dazu, damit wir unsere Aufgabe erfüllen. Und der Papst hat als Instrument dazu auch diese sinnliche Äußerlichkeit seiner Gewänder. Und das ist eben, wir werden jetzt sehen, wie das weitergeht.
Genau, also er war dann in diesem Raum der Tränen. Es wurde ihm der weiße Talar angelegt, das Papstgewand. Das ist er vorbereitet in 3-4 verschiedenen Größen. Dann ist er zurück zu den Kardinälen, hat dann erst ein Kardinal umarmt, der im Rollstuhl saß, ist dann gestolpert, hat er später dann immer gesagt, meine erste Amtshandlung als Papst war, dass ich gestolpert bin. Dann ist er zu den Kardinälen. Ich habe mich aber nicht auf dem Papstthron vor dem Altar gesetzt. Johannes Paul II. Hatte dasselbe getan. Wie er blieb ich stehen, um jeden Einzelnen zu umarmen. Es hat etwas Mittelalterliches, wenn jemand vor dir auf die Knie geht und dir die Hand küsst. Also das wollte er nicht. Er wollte nicht auf dem Thron sitzen und dass die vor ihm niederknien, sondern er ist stehen geblieben und hat sie mitbrüderlich umarmt. Ich wollte es schlichter haben, ein Akt unter Brüdern, schreibt er auch. Und wir haben alle zusammen in der paulinischen Kapelle gebetet. Also auch andere neue Päpste haben dann gewisse Traditionen gebrochen.
Ja, also auch da sind wieder Äußerlichkeiten. Das ist eine kulturelle Prägung, die Papst Franziskus hat. Wir Mönche werfen uns vor dem Abt auf den Boden. Wir knien vor ihm, legen unsere Hände in seine Hände, um Gehorsam zu versprechen. Auch hier sind wieder diese Äußerlichkeiten für mich persönlich sehr, sehr hilfreich. Ich war im Amazonasgebiet und ich glaube, Bischof Erwin Kreutler gilt nicht als der Progressive, den ich sehr liebenswürdig gefunden habe. Dort zum Beispiel im Amazonien ist es üblich, dass die Gläubigen dem Bischof die Hand küssen und der Bischof zurückküsst. Ich habe das sehr schön gefunden, würde bei uns nicht funktionieren. Wenn hier jemand einem Bischof oder einem Priester die Hand küsst, also das ist kulturell hier, würde man das nicht verstehen und so weiter. Das sind alles so äußere Dinge. Wichtig ist nur, glaube ich, auch, ja, dass der Petrus Nachfolger auch wahrnimmt und Papst Franziskus hatte hier seine eigene, wie soll ich sagen, seine eigenen Ideen und seine Empfindungen auch eingebracht in einer großen Originalität, wie ja alle zugeben. Aber eben jetzt wichtig ist, dass wir hier jemand haben, der ein Amt begleitet und niemand eben jetzt auch gratuliert ihm, weil er nur irgendwer ist, sondern weil er jetzt eben Petrus ist. Also wir bekommen jetzt den 267. Nachfolger des heiligen Petrus, der eben auch einen Rang in der Kirche hat, indem wir letztlich den Vikarius, den Platzhalter für Christus sehen sollen. Und deshalb sind solche Dinge, niederknien und umarmen und Ringküssen und so weiter, da sollte man nicht zu viel, wie soll ich sagen, das als Erhabenheitszeichen sehen, sondern das sind sinnliche Hilfen für die Gläubigen, ja, die ja wollen, dass wir in einer Einheit der Kirche sind, damit wir eben in das Übernatürliche in diesem Petrusamt, in diesem Papstamt sehen können.
Ja, und dann irgendwann nach Wahl oder nach weißen Rauchzeichen, bis das dann der neue Papst auf der Loggia erscheint, wird so eine Stunde, anderthalb werden vergehen. Sie können das alles auf KTV wunderbar mitverfolgen. Wir berichten erstes Mal live, Studio im Allgäu. Herr Tobias Schmid leitet das Ganze mit Gästen und hier darf ich in Rom mit einem Team vor Ort sein. Guido Horst, der Rom-Korrespondent der Tagespost, ist dabei. Bernhard Müller, der Chefredakteur vom Vatikan-Magazin. Und dann kommt eben, und es wird Kardinal Dominik Mamberti sein, ein Franzose, der verkündet dann: Annuncio vobis gaudium magnum, abemus, abam, wir haben einen Papst. Und dann, Pater Karl, geht es hier mehr ab wie bei der Champions League.
Also Thomas, du bist so euphorisch, man sollte dich das machen lassen, ja, auf dem Balkon, das zu verkünden. Ja, also das wird sicher spannend. Abemus papam, wenn er das Französisch ausspricht, wir werden das einfach sehen. Also es ist eine Zäsur in der Kirchengeschichte auf jeden Fall immer. Nicht, also der Papst ist nicht glaubensproduktiv, also er ist der Hüter des Glaubens, aber eben jetzt, er gibt bestimmte Richtungen vor, er setzt bestimmte Akzente, wie das unter Papst Franziskus die Synodalität war oder eben jetzt auch das Thema der Mission, was hier nicht angekommen ist, dass man eben missionarisch werden soll. Die europäische Kirche hat sich keinen Millimeter bewegt, also nach meinem Empfinden, aber in der Weltkirche im globalen Süden ist das sehr angekommen. Deshalb ist es auch wichtig, auch die Art und Weise, wie er dieses Amt ausübt und so. Wir haben eine Polarisierung in der Kirche, hat man es immer wieder auch gehört. Ich war erstaunt, dass das so offen angesprochen worden ist, immer wieder auch, ja, weil die Welt sehr plural geworden ist, die Weltanschauungen, auch die kirchlichen Vorstellungen sehr auseinandergehen. Wir haben auch Kontinente, die abdriften, weil sie immer noch glauben, sie sind der Nabel der Welt, wie Europa, und dann eben Kontinente, die noch nicht die Kraft haben, jetzt, wie soll ich sagen, selbstständig in der Kirche eine größere Rolle zu spielen, wie zum Beispiel das wachsende Afrika. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen, die im Augenblick anstehen. Darf ich wieder mal sagen, darf ich wieder mein Zitat, bitte betet, dass wir den guten, richtigen Papst wollen, den der Heilige Geist für die Kirche unserer Zeit vorsieht.
Ja, Pater Josef Brauchner, der Generalarchivar der Sautrianer, hat mir ein Zitat gegeben, eben von diesem seligen Pater Franziskus Maria vom Kreuz Jordan, ein Seliger. Und er hat gesagt, und in dieser Situation sind wir ja noch, das Konklave läuft, wir erwarten den neuen Papst, den du, o Herr, erwählt hast. Das ist unsere Überzeugung, Pater Karl. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und dann auch um den Segen.
Allmächtiger Gott, wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist die Herren Kardinäle führt, dass sie in ihrem Herzen offen sind und jenen wählen, einen Bischof nach deinem Herzen, Jesus, der dann die Kirche in die Zukunft führt, in Treue zur Lehre und zur Selbstoffenbarung, die du uns geschenkt hast und die das Heil aller Menschen möchte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott auf die Fürsprache Mariens, der Mutter der Kirche, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, nochmal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Nochmal die Einladung. Sie können diese nächsten Tage auf KTV verfolgen. Wir berichten live aus Rom. Das Ganze ist auch mit einem riesen materiellen und personellen Aufwand verbunden. Wir danken Ihnen für Ihre Gebete, aber auch für Ihre finanzielle Unterstützung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.